Die Gnade sei mit uns und der Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, für heute ist uns einer der gewaltigsten Texte des Alten Testaments vorgeschlagen als Predigttext. Einer der gewaltigsten Texte, den wir im Blick auf Glauben und Vertrauen in die Wege Gottes vorfinden in der Bibel. Wir haben gerade aus diesem uns noch relativ unbekannten Lied gesungen, das hast du richtig gut dazu rausgesucht. Das greift einige dieser Glaubensvertrauensschritte in Gott aus. Wir haben es gerade gesungen. Ein Text, der uns gleichzeitig heute mal eine Parallele schneiden lässt vom Alten Testament hinein in das Neue Testament. Ich möchte mit uns den Text des Alten Testaments betrachten und eine Schneise schlagen in die Passionszeit, in den Garten Gethsemane. Denn wir werden Parallelen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen. Zunächst möchte ich den Predigttext lesen. Wir haben ihn hier vorne an der Wand stehen aus 1. Mose 22. Ich lese: Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt hier mit dem Esel. Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater! Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und sie gingen miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Daher man noch heute sagt: Auf dem Berge, da der Herr sieht. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. So kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beer-Sheba, und Abraham blieb da selbst. Wir beten. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. Denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist's nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Amen. Ich möchte einen kurzen Überblick einmal über diesen Text kurz geben, einen kurzen Überblick und hinterher tiefer in diesen Text einmal mit uns einsteigen. Als Gott Abraham berief, da sagte er ja zu ihm: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in ein Land, das ich dir zeigen werde. Er sagte Abraham nicht, welches Land, sondern das Land, das ich dir zeigen werde. Die Rimas wussten, wir gehen nach Thailand. Aber der Missionsdirektor hat nicht gesagt, ich schicke euch irgendwo hin, sondern ihr wusstet wenigstens schon mal das Land. Abraham nicht in ein Land, das ich dir zeigen werde. Hannah wusste auch, wohin. Nach Thailand. Ja. Und als wäre das nicht schon genug, fordert Gott später noch: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, die ich dir nennen werde. Gott wollte Abraham prüfen, so heißt es, ob er ihn über alle Dinge liebt. Und Abraham ging hin und tat, wie der Herr es ihm gesagt hatte, weil er Gott liebte. Da steigen wir nachher nochmal ganz tief ein, in diesen Gedanken. Und im letzten Moment begegnet dem Abraham der Engel Gottes und redet zu ihm: Streck deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen Gott, nicht vorenthalten hast. Und dann zeigt ihm Gott einen Widder, den er an Isaaks Stelle opfern konnte. So ist Gott. Wenn er uns etwas nimmt, dann gibt er es uns vervielfältigt zurück. Und da schreien Menschen auf und sagen: Wie kann Gott nur so grausam sein, dass er von Abraham seinen Sohn fordert? Das muss aber ein grausamer Gott sein. Diese Menschen haben nicht begriffen, was Gott uns sagen möchte. Menschen sind grausam, die den Göttern dieser Welt alles opfern. Wie viele Kinder sind diesen Götzen des Karrieredenkens, des Reichtums und so weiter schon zum Opfer gefallen? Und wenn Gott einmal von Abraham seinen Sohn fordert und ihn lebendig und gesegnet zurückgibt, dann sagen wir, Gott ist grausam. Nein, Gott meint es gut. Und das meint auch Jesus, wenn er sagt: Meint nicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen, sondern das Schwert. Jesus fordert eine klare Entscheidung, einen Liebesbeweis. Was ist dir lieber? Deine Familie? Deine Kinder? Dein Umfeld oder Gott? Jesus wirbt um Liebe. Luther hat das mal so schön in seiner Erklärung zum ersten Gebot im Katechismus so ausgedrückt. Entschuldigung, stört irgendwas? Riecht komisch? Ja, dann stellt man die Störung ab, dann kann ich in Ruhe weitermachen. Ach so, okay. Ja, geh mal lieber gucken. Ja. Also, Luther hat das in seiner Erklärung zum ersten Gebot so ausgedrückt, wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Und Jesus selbst sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber, und jetzt steigen wir sofort mal tiefer ein in diesen Text, wir haben ja hier noch eine ganz andere Dimension. Gottes Wort steht gegen Gottes Wort. Isaak war doch der Sohn der Verheißung. Auf ihm lag doch die Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat. Und den soll er jetzt opfern? Gottes Wort steht gegen Gottes Wort. Gott, das kann doch nicht sein. Du hast doch etwas vor mit diesem Jungen. Und jetzt soll er geopfert werden. Das steht doch im Widerspruch zu der vorhergehenden Verheißung Gottes an Abraham über Isaak. Er war doch der Erbetene, der, auf den jetzt die Verheißung Gottes lag. Wie kann Gott da verlangen, dass Abraham ihn zum Opfer bringen soll? Gottes Wort steht gegen Gottes Wort. Und Gott liefert noch nicht mal eine Begründung. Wir wollen ja so gerne die Dinge begründet haben. Gott begründet nicht, warum Abraham das tun soll. In Tabor kriege ich immer wieder gesagt, im Umgang mit den jungen Leuten, ja, du musst begründen, warum sie etwas tun sollen. Wir hatten bei der Bundeswehr auch Abiturienten. Die hat man sofort erkannt. Woran? Nicht, weil sie schlauer waren, sondern die bekamen einen Befehl und fragten, warum. Anstatt den Befehl auszuführen. So sind auch einige Christen, die bleiben immer im Fragen. Die nicht gehorchen, sondern sich selbst im Wege stehen, weil sie immer wieder fragen, warum? Warum? Wozu? Abraham fragte Gott nicht, warum. Zumindest lesen wir nichts davon. Wir wissen nicht, wie Abraham sich wohl gefühlt hat und so weiter. Kam auch in dem Lied vor, unser Gefühl. Versetzen wir uns mal in die Lage. Wir haben ein Wort der Verheißung von Gott. Und auf einmal redet Gott scheinbar konträr dazu zu uns. Eine Spannung. Und dann stehen wir in der Gefahr, diese Spannung aufzulösen. Zur einen oder zur anderen Seite. Wir sehen gleich, wie Gott das macht, wie Gott das regelt. Wir wissen nicht, wie Abraham sich wohl gefühlt hat. Und das ist auch überhaupt nicht wichtig. Entscheidend ist, er tut, wie Gott ihm gesagt hat. Ich hätte es nicht gemacht. Und da kann man immer wieder nur bitten, lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Was kann dem geschehen, der solchen Glauben hat? Wer von Ihnen hat einen Sohn? Einen Sohn, den Sie lieb haben? Oder mehrere. Was tun sie, wenn jemand ihren Sohn von ihnen fordern würde? Oder Gott ihren Sohn von ihnen fordern würde? Sie gäben alles, um ihn zu verschonen. Und jetzt gehen wir nach Gethsemane. Als Jesus im Garten Gethsemane betete, Sie kennen das, da bittet er ja, Vater, ist es möglich, dass dieser Kelch, Psalm 22, an mir vorübergehe? Ist es möglich? Gibt's nicht doch einen anderen Weg? Und Gott sagt nein. Nein, mein lieber Sohn, mein lieber Jesus, du musst diesen Weg gehen. Abraham durfte den Ersatzopfer nehmen. Gott nicht. Er musste sich seinen Sohn vom Herzen reißen, uns zur Sühne. Gott hörte nicht auf das Flehen seines Sohnes. Er hörte es nicht. Das zeigt uns was? Es gab keinen anderen Weg, als dass einer, Gott selber, die Sühne bringt für unsere Schuld. So, Abraham macht sich jetzt also auf den Weg, nimmt das Holz mit, wie Gott gesagt hatte, hat es vorher noch gespalten. Moria. Sagt uns das was? Wie bitte? Oh, nee, das meinte ich jetzt nicht. Wir erfahren in 2. Chronik 3, Vers 1, wir erfahren in 2. Chronik 1, 3, Vers 1, dass es der Berg ist, auf dem Salomo später den Tempel errichten ließ. Könnte man nachschlagen, 2. Chronik 3, Vers 1. Also der Tempelberg. Abraham machte sich auf, er nahm Holz und Messer und Feuer mit sich. Und er nahm Isaak und schichtete das Holz auf den Jungen. Er musste es tragen. Er belud ihn damit. Wie Gott später seinen Sohn auch mit dem Holz belud, mit dem Fluchholz des Kreuzes. Und all das tut er in der festen Gewissheit, Vers 5, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch zurückkehren. Mit der festen Gewissheit, Gott wird sich ein Opfer ersehen. Er sagt, wir kommen wieder. Ich hätte denen gesagt, wisst ihr, Gott hat gesagt, ich soll meinen Sohn opfern gehen. Verabschiedet euch von ihm. Er kommt nicht mehr wieder. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Er rechnet damit, dass er mit Isaak wieder zurückkehrt. Und er verstand diesen Opfergang als Anbetung. Da ist keine Rede, Entschuldigung, von einem billigen Anbetungsgottesdienst oder Worship Service, wie das Neudeutsch heißt. Anbetung ist für Abraham Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Und tun, was Gott sagt, das ist für ihn Anbetung. Wenn man das doch heute in den Gemeinden mal wieder sagen würde. Wenn du Gott anbeten willst, dann höre auf ihn und dann tue sein Wort, wie er gesagt hat. Es hätte Gott nämlich gar nichts genützt, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, wenn Abraham immer nur gesungen hätte, ach Gott, ich hab dich lieb, was hab ich dich so lieb, und wäre sitzen geblieben. Ja? Das wäre keine Anbetung gewesen, das wäre Heuchelei. Abraham vertraute und glaubte Gott, dass er das schon machen wird. Ja, nochmal die berühmt-berüchtigte Frau Stolte aus Hemer, die mir immer gesagt hat, Gott macht das schon. Jung, mach dir doch keinen Kopf, Gott macht das schon. Recht hat sie, Gott wird das schon machen. Und Isaak fragt ja jetzt auch, Vater, da ist das Holz. Das Feuer. Wo aber ist das Schaf zum Opfer? Und Abraham kann in fester Gewissheit sagen, Gott wird sich das Schaf zum Opfer ersehen. Gott macht das schon. Was für eine Aussage. Einmal drückt es das feste Vertrauen Abrahams in Gott aus und zum anderen ist es eine prophetische Schau auf Jesus, über den Johannes der Täufer dann sagen konnte, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Abraham hat hier zugleich Gottes Heilsplan in einem Satz gesagt, Gott wird sich das Opfer ersehen. Gott hat sich ein Opfer ersehen, hier in der Geschichte einen Wille. Für dich und für mich, seinen eigenen Sohn, Jesus Christus. Lamm Gottes. Und jetzt steigt die Spannung Gottes Wort gegen Gottes Verheißung. Und diese Spannung kann nur Gott selber auflösen, nicht Abraham. Wir stehen in der Gefahr, diese Spannung aufzulösen. Ja? Dann werden wir unruhig. Und das kann doch nicht sein. Gott kann die Spannung auflösen und er tut es auch, aber zu seiner Zeit. Abraham zögert nicht, bindet den Jungen auf das Holz und spätestens jetzt müsste das Vater- und das Mutterherz doch sagen, Schluss, mach nicht weiter. Spätestens jetzt. Er hebt die Hand mit dem Messer, um ihn zu töten, zu schlachten, wie es da steht. Da bricht Gott in diese Szene hinein. Abraham, lege deine Hand nicht an deinen Sohn, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott mehr fürchtest, da du deinen einzigen Sohn mir nicht vorenthalten hast. Gott löst jetzt diese Spannung auf. Ich weiß nicht, in welcher Spannung Sie, du vielleicht gerade sind. Da steht doch Gottes Wort gegen Gottes Wort. Dann vertraue ihm, er wird zu seiner Zeit lösen. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Mir hat neulich mal einer gesagt, das erwähnst du in jeder zweiten Predigt. Stimmt, mache ich auch. Denn davon leben wir als Christen. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Gott greift ein, da wo der Spannungsbogen bis zum Bersten gespannt ist. Wo wir vorher schon gesagt hätten, ich steig aus, Gott. Ich mach das nicht. Abraham lief ihm nicht aus der Schule. Er war zum Äußersten bereit. Du hast deinen Sohn mir nicht vorenthalten. sagt Gott hinterher, das Herzensopfer hat Abraham bereits gebracht. Das Herzensopfer ist gebracht. Du hast deinen Sohn mir nicht vorenthalten. Das Herzensopfer ist gebracht. Und nun durfte anstelle Isaaks ein Widder geopfert werden. Aber in Abrahams Herzen hat er dieses Opfer für Gott gebracht. Und Abraham nannte diesen Ort, der Herr wird's ersehen. Gott macht das schon. Und so ist das bis heute. Diese Spannung zwischen dem Lebenswillen Gottes, ich lebe und ihr sollt auch leben, und der Todesforderung Gottes wegen unserer Schuld, der Lohn der Sünde ist der Tod, diese Spannung hat er selbst aufgelöst, indem er seinen Sohn für uns nicht vorenthalten hat, sondern ihn für uns hingegeben. Da gab es kein Ersatzopfer. Und nach all diesem erneuert Gott noch einmal seinen Bund, seine Verheißung an Abraham. Also kein Widerspruch, nicht Gottes Wort gegen Gottes Wort, sondern jetzt konnte er sehen, nein, Gott führt seine Verheißung hinaus. Gott wird sich das Opfer ersehen. In Jesus hat er es ersehen. Ein anderes Opfer für unsere Sünden haben wir nicht. Aber dieses haben wir. Und das gilt auch dir. Amen. Wir wollen beten. Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen dafür danken, dass du deinen eigenen Sohn nicht verschont hast, sondern hast ihn für uns alle dahingegeben. Was keiner von uns getan hätte, du hast es getan, weil es keinen anderen Weg gab, als dass du selber die Sühne bringst für unsere Schuld. Weil du willst, dass wir leben in Ewigkeit mit dir. Herr, das ist so unbegreiflich groß. Und fassen können wir es nicht, aber danken möchten wir dir dafür. Und schenk, dass auch unser Leben dich anbetet, indem wir dein Wort hören und tun. Mach uns zu Menschen, die dir nachfolgen, die nach deinen Wegen fragen, die dir alles zutrauen. Dazu hilf und segne uns. Amen.